Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus einem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und da soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde, und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute feiern wir, liebe Gemeinde, den letzten Sonntag nach Epiphanias. Mit dieser Woche endet nun die Weihnachtszeit. Am nächsten Sonntag, da beginnt dann bereits die Vorpassionszeit. Wir bewegen uns also liturgisch zwischen dem Geburtsfest Jesu und seiner Kreuzigung, zwischen Geborenwerden und Sterben. Und was liegt da näher, als heute auch auf unser eigenes Leben zu schauen, zwischen unserem Geborenwerden und unserem Sterben? Und die Frage stellt sich dann: Was ist in dieser Lebensspanne das Wichtigste? Was ist das Entscheidende in und für mein Leben? So heißt es ja in Psalm 90, es wären 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Wir machen uns also jetzt einmal auf die Spur nach dem Entscheidenden in unserem Leben, indem wir zunächst in 5 Schritten uns anschauen, diese Berufung des Mose, und dann diesen Auftrag, den dieser Mann erhalten hat, vergleichen mit dem Auftrag unseres Herrn. Danach werden wir eine kleine Singpause einlegen, während der Predigt ein Lied miteinander singen, um dann in einem zweiten Predigtteil zu schauen, was hat das alles mit uns selbst, mit unserer Berufung durch Gott zu tun. Wie spricht also Gott in unser Leben hinein? Die 5 Schritte. Erstens, Gott handelt. Gnade. Ja, liebe Glaubensgeschwister, den Mose, den kennen wir ja sicherlich alle. Aus frühester Kindheit her, in der Kinderbibel vielleicht von ihm gehört, im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht oder auch im Konfirmandenunterricht. Dieser Mose, er stammte aus dem jüdischen Stamm Levi und wurde nach seiner Geburt, weil man Sorge um dieses Kind hatte wegen dem Tötungsbefehl des Pharao, da wurde dieses Kind am Ufer des Nils in einen kleinen Kasten aus Schilf hineingelegt. Und die Tochter des Pharao hat dieses Kind gefunden und hat es einer hebräischen Ziehmutter anvertraut. Die war die leibliche Mutter dieses Kindes gewesen. Nach der Stillzeit, da hat nun die Tochter des Pharao dieses Kind, diesen Sohn, angenommen als ihr eigenes und hat ihm den Namen Mose gegeben. 40 Jahre danach flüchtete dieser Mann nach Midian, nachdem er selbst einen ägyptischen Aufseher getötet hatte, weil dieser wiederum einen Hebräer, also einen Mann aus seinem eigenen Volk, erschlagen hatte. Dort traf er dann den Priester von Midian. Und dieser Priester gab dem Mose die Zippora, seine Tochter, zur Frau. Und Mose hütete dort die Schafe seines Schwiegervaters auch wieder 40 lange Jahre. Und in dieser Zeit, da musste dieser Mann, dieser Mose, Demut lernen. Er wurde in dieser Zeit, in diesen 40 Jahren von Gott vorbereitet. Und so kam, Schafe hütend, eines Tages Mose an einen Berg, an den Berg Horeb. Und dort erschien ihm der Engel des Herrn in einem brennenden Dornbusch, um nun dem Mose sehr tiefe und weitreichende Dinge von Gott zu offenbaren. Soweit die Geschichte von Mose in Kurzform. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, dann wird uns schnell klar, liebe Gemeinde, wir finden hier keinerlei Grund, mit dem sich etwa Mose diese Begegnung mit Gott irgendwie verdient hätte. Wir finden nichts Besonderes an diesem Mann, wo wir sagen könnten, das musste ja so geschehen, dass Gott ihm begegnet. Nein, es war allein und einzig Gottes Plan, dies alles so geschehen zu lassen. Und Gott tut dies dann, wenn er selbst die Zeit dafür für reif hielt. Das heißt, Gott handelt hier an Mose aus reiner Gnade. Und nun einen Sprung. Wie heißt es bei der Geburt Jesu? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zeiten und Stunden der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Diese Zeiten und Stunden sind immer von Gott selbst gesetzt. Sowohl die Zeiten mit dem erwählten Volk Israel, ganz genauso die Zeiten für die Gemeinde Jesu, ganz genauso die Zeiten von Jesus Christus selbst. Auch Gott hat die Zeit, als Jesus geboren wurde, gesetzt. Er hat die Zeit seines Wirkens gesetzt, die Zeit seines Sterbens, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt. Und ganz genauso setzt Gott die Zeit und die Stunde seiner sichtbaren Wiederkunft auf Erden. Es ist also immer Gottes Gnade allein, sein gnädiges Handeln an seinem Volk Israel, an der Gemeinde Jesu Christi und an dieser Welt. da Gott immer in seiner Weisheit, in seiner Liebe und in seiner Gnade handelt, weil es allein bei Gott alles liegt, wissen wir als Menschen weder Zeit noch Stunde. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott offenbart der Name. Matthias, machst du gerade die Folie 1 weiter? Gott offenbart der Name. Liebe Glaubensgeschwister, wir verehren keinen unbekannten, fernen Gott, wie meinetwegen die Athener zur Zeit des Paulus. Wir verehren auch nicht viele Götter, wie die Religionen dieser Welt. Wir verehren auch nicht irgendwelche von Menschenhand gemachten Götzenbilder. Wir verehren auch nicht einen von einem Propheten erdachten Gott. Nein, wir kennen, wir loben und wir preisen den einzig wahren Gott, weil dieser Gott sich selbst und seinen Namen uns Menschen offenbar gemacht hat. Aus dem brennenden Dornbusch heraus sprach Gott zu Mose, der sein Angesicht schnell verhüllt hatte. Und Gott sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und so stellt sich Gott seinem Volk Israel vor, der Gott der Erzväter. Und indem Gott sich so hier vorstellt, schimmert bereits die Dreieinigkeit Gottes hindurch. Gott spricht zu Mose: Ich bin, der ich bin. Wenn wir diese Worte hören, dann fallen uns als Christen automatisch aus dem Neuen Testament her die Ich-Bin-Worte Jesu in den Sinn. Ebenso denken wir an den Eingangsteil, an den Prolog des Johannesevangeliums, wo es heißt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Das Wort, das ist der Logos, das ist der Christus. Wir können also lesen: Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, und Gott war der Logos. Also bereits an diesem brennenden Dornbusch am Berge Horeb gibt hier Gott die Erklärung seines Namens Jahwe. Gott offenbart sich als der, der aus sich selbst heraus existiert. Gott ist nicht geschaffen, er ist da und sagt: Ich bin, der ich bin. Und genau dieser Gott ist Mensch geworden, ist der Immanuel geworden, der Gott für uns. Und sein Name ist Jesus, das heißt übersetzt Retter. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Messias, dein Heiland. Und diesen Gottessohn Jesus Christus, den bekennen die Apostel mit den Worten: Und in keinem anderen ist das Heil. Und auch kein anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Der Name. Ich komme zum dritten Punkt. Gott wandelt Rettung. Nachdem also die Zeit erfüllt war, nachdem Gott nun den Name, sein Name offenbar gemacht hat, da sprach der Herr: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Jetzt ist die Zeit der Wende, liebe Gemeinde. Und Gott verließ damals schon seinen himmlischen Thron, um alles hier selbst zu wirken. Es heißt wörtlich: Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand. Gott hat eine solche Liebe zu seinem Volk, dass er sich vom Himmel herablässt, seinem erwählten Volk nahe zu sein und ihnen hier auf Augenhöhe zu begegnen. Und wir wissen es, auch hier haben wir eine Entsprechung, eine Vervollkommnung gar in Jesus Christus, wie Paulus in Philipper 2 schreibt: Er, der in göttlicher Gestalt war, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Israel, das Volk Gottes, es wurde damals gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Das Blut des geschlachteten Passahlammes bewahrte dieses Volk vor dem Todesengel, der durch die Häuser zog, um alle Erstgeborenen zu töten wegen des Ungehorsams des Pharaos. Sie erinnern sich. Hier wird der Pharao von seiner eigenen Blutschuld, die er getan hat an den erstgeborenen Kindern Israels, hier wird der Pharao von seiner eigenen Schuld und seinem Ungehorsam eingeholt. Und Gott befahl den Israeliten, an diesem Passahlamm keinen Knochen zu brechen und dieses Lamm vollständig zu verzehren. Sie brauchten diese Stärkung für den Auszug aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und dieser Auszug, er geschah mitten durch das zurückgehaltene Wasser des Schilfmeeres hindurch. Auch hier, liebe Gemeinde, haben wir eine Vorschattung des ewigen Rettungshandelns Gottes in Jesus Christus. Christus musste uns retten aus der Knechtschaft. Und zwar aus einer viel schlimmeren Knechtschaft, als die Sklaverei in Ägypten es war. Christus musste uns retten aus der Knechtschaft von Sünde, Tod und Teufel. Wir waren alle miteinander in einer aussichtslosen Lage und Verlorenheit. Paulus schreibt es klipp und klar in Römer 3. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und für unsere Errettung, da hat nun nicht gelangt, ein Tier zu schlachten und das Opferblut an den Türpfosten zu zeichnen. Nein, hier musste mehr geschehen. Es bedurfte des teuren Blutes Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, schreibt Petrus in seinem ersten Kapitel. Das Todesopfer Jesu am Kreuz, liebe Gemeinde, zeigt sich hier auch ganz bildlich, da zeigt sich ganz bildlich drin die Vollkommnung des Rettungshandelns Gottes. Der Dornbusch, die Dornen, Sie erinnern sich aus dem Schöpfungsbericht, die Dornen waren eine Folge des Sündenfalles. Da sind auf einmal nicht nur die guten Gräser und Pflanzen gewachsen, sondern die Dornen hatten sich breit gemacht wegen des Ungehorsams der Menschen. Hier zeigt sich die ganze Sündhaftigkeit und die Verlorenheit der Menschen auf in diesen Dornen. Und als die Soldaten später bei der Kreuzigung spotteten und Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt hatten, da haben die gar nicht erfasst, dass der Gottessohn für ihre und aller Sünde Welt stirbt und leidet. Die Dornen stehen für das Gericht. Christus stirbt unschuldig, gekrönt, ungequält mit unseren Sünden. Und Jesaja hat es vorhergesagt, die Strafe liegt nun auf ihm. Und auch, dass dieser Dornenbusch brennt, aber nicht verbrennt, das zeigt uns hier Gottes gnädiges Bewahrungshandeln an. Alle Feuer der Verfolgung, alle Feuer der Trübsal werden und können Israel nicht vernichten. Dazu steht Gott. Denn der Herr spricht in Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flammen werden dich nicht versengen. Israel musste also zu seiner Rettung durchs Wasser hindurch, durchs Schilfsmeer hindurchziehen. Und wir wissen zugleich, dass Wasser und Feuer über Jahre nach vorne hinweisen, nämlich hinweisen auf das Pfingstfest. Dort heißt es, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie werden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Und dass dieses Rettungshandeln Gottes wahr wird für uns, dass ein Mensch neu geboren wird aus Wasser und Geist, dafür ist es notwendig, dass ein Mensch durchs Wasser hindurch muss. Paulus schreibt uns das in Römer 6. So sind wir ja mit ihm, mit Christus begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wasser und Feuer im Alten Testament, Wasser und Feuer im Neuen Testament. Es ist der gleiche Gott, der handelt am Volk Israel und er handelt heute in dieser Welt und handelt an seiner Gemeinde Jesu Christi. Und die Rettung haben wir allein in diesem einzig wahren Passahlamm Jesu Christi. Paulus sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Jesus sagt selbst, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wir dürfen erkennen, dass die heilige Taufe und das heilige Abendmahl längst alles vorgeschattet ist im alten Bund, im alten Testament. Und dass es vollkommnet ist in Jesus Christus, der diese Feiern, diese Sakramente, Taufe und Abendmahl eingesetzt hat als Heilsmittel für uns, die wir es im Glauben annehmen. Ich komme zum vierten Punkt. Gott spricht zu, Verheißung. Dem Volk Israel spricht an dieser Stelle Gott zu, das Ziel des Handelns Gottes. Wohin es also gehen soll, wohin die Reise führen soll, nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und der Herr sagt, ich führe sie hinauf in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Aber der Herr führt dieses Volk nicht auf direktem Wege in dieses Land hinein. Es gibt hier vorher eine Zwischenstation. Der Herr sagte zu Mose, und da soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen an diesem Berge. Was das mit dem Berg Horeb alles auf sich hat, darauf kann ich nicht im Einzelnen nachgehen. Da lesen Sie zu Hause einmal in der Heiligen Schrift nach. Der Berg Horeb darf aber auf keinen Fall verwechselt werden mit dem Berg Zion. Zion, das ist der heilige Berg und der Wohnort Gottes. Und es ist höchst interessant, dass der Berg Horeb im Neuen Testament so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 4, dass das knechtende Gesetz des Sinai-Bundes, also des ersten Bundes Gottes am Berge Horeb geschlossen, dass das seine Bedeutung verloren hat für das Jerusalem, das droben liegt. Und das Jerusalem, das droben liegt, das himmlische Jerusalem, das ist die Gemeinde Jesu. Das sind wir als Christengemeinde. In diese Freiheit hat Gott uns hineingeholt durch Jesus Christus. Und deshalb sind wir als Gemeinde Jesu, wir sind als Christen keine Knechte Gottes mehr, sondern wir sind seine geliebten und befreiten Kinder. Und wodurch sind wir frei? Durch Jesus, den Sohn Gottes, der den Opfertod für unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Christus spricht, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund des Geistes. So ist Jesus der Bürger eines viel besseren, umfänglicheren Bundes geworden. Und so wie Gott damals dem Mose ein Zeichen gegeben hat, eine Bestätigung gegeben hat, dass alles so ist und sein wird, wie er es sagt, so gibt es auch für den neuen Bund für uns ein Zeichen der Bestätigung. Johannes der Täufer, er sitzt im Gefängnis. Und Johannes war sich unsicher, ob all das, was er mit Jesus erlebt hat, all was die Menschen über Jesus erzählt haben, ob das wirklich wahr ist und ob dieser Mensch, dieser Jesus, tatsächlich der verheißene Messias ist. Und deshalb lässt Johannes der Täufer aus dem Gefängnis heraus seine Jünger zu Jesus gehen, lässt ihn fragen, was es mit ihm auf sich habe. Und Jesus lässt ihm ausrichten, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Damit ist dem Johannes das klipp und klar geworden. Das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 18. Wenn das geschieht, dann ist der Messias am Werke. Jetzt wusste Johannes im Gefängnis sitzend, ich muss nicht mehr traurig sein, der Messias ist mitten unter uns. Jetzt war ihm alles klar geworden. Das Reich Gottes ist also seither angebrochen und wir leben bis heute genau in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenstation. Und zwar so lange, bis Christus am Ende dieser irdischen Zeit wiederkommen wird, sichtbar auf dieser Welt. Und dann werden alle, die an Christus glauben, egal ob sie dann noch leben oder gestorben sind, in den Himmel entrückt werden, in das Jerusalem, das droben ist, liebe Gemeinde. Ich komme zum fünften Punkt. Gott sendet, der Auftrag. Es bleibt ja nicht bei der Begegnung Gottes mit Mose und es bleibt auch nicht dabei, dass Gott dem Mose Verheißungen zuspricht, sondern danach folgt eine Beauftragung an diesen Mann, an diesen Mose. Mose wird nämlich gesendet. Und zwar zunächst zu den Ältesten von Israel, die soll er versammeln und all das, was er von Gott erkannt hat, was Gott ihm offenbart hat, das soll er den Ältesten Israels nun weitersagen. Und dann heißt es weiter, danach sollst du mit den Ältesten Israels hingehen zum König von Ägypten, zum Pharao also, und sollst zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, nun wollen wir gehen. Wir machen wieder einen Sprung, das Neue Testament, auch das Sterben Jesu und die Aufnahme von Menschen in diesen neuen ewigen Bund, auch das ist keine Privatsache, sondern alle Kinder Gottes, alle, die durch Jesus Christus befreit sind, sind nun auch gesendet, haben einen Auftrag von ihrem Herrn bekommen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin. Mose, wir wollen gehen. Jesus sagt, darum gehet hin und lehret die Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott handelt seine Gnade, Gott offenbart sein Name, Gott wandelt die Rettung, Gott spricht zu die Verheißung und Gott sendet der Auftrag. Ja, liebe Glaubensgeschwister, Gott handelt, Gott offenbart, Gott wandelt, Gott spricht zu, Gott sendet. Wir haben uns jetzt diese tiefe Erkenntnis sowohl im alten Bund als auch im neuen Bund in Jesus Christus angeschaut. Und nun stellt sich die Frage, was heißt das für uns, was bedeutet das für dein Leben? Dass jemand zum Glauben kommt, dass ein Mensch Kind Gottes wird, das hat damit angefangen in allen Fällen, dass der Herr selbst in ein Leben eingreift und handelt. Ganz egal, ob das am Anfang deines Lebens war oder erst mit 70 oder 80 Jahren geschieht, es beginnt immer mit der Gnade Gottes, mit seinem Eingreifen in das Leben. Und so sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wen Gott erwählt, dem macht er sich auch bekannt. Die meisten von euch, ich gehe mal davon aus, sind getauft. Sie leben somit in den Verheißungen und Zusagen unseres Herrn, wie Paulus in Kolosserbrief 2 schreibt, mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Paulus sagt nicht, das wird einmal geschehen mit eurem Sterben oder mit eurer Auferstehung. Das ist bereits geschehen. Ihr seid in der Taufe bereits gestorben mit eurem alten Adam. Ihr seid bereits neu geboren aus Wasser und Geist. Ihr lebt im Glauben. Ihr lebt als Kinder des Lichts. Und als Kinder des Lichtes zu leben, das ist ja immer eine Beziehungsfrage. Als Kinder, das wissen wir, sind wir abhängig. Wir können nicht alleine leben und überleben als Kinder. Das gilt für die irdischen Kinder genauso wie für die Kinder Gottes. Wir brauchen als Kinder Gottes also auch die Beziehung ständig zu unserem himmlischen Vater. Und wo haben und wie haben wir diese Beziehung? Im Gebet, im Lesen, im Studieren, im Hören auf sein Wort in der Bibel. So lernen wir unseren himmlischen Vater immer besser kennen und lieben und wir wachsen in der Gewissheit, dass seine Verheißungen alle für uns gelten, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir. Das spürt man in seinem Leben als Kind Gottes manchmal stärker und manchmal weniger stark. Manchmal haben wir Zeiten und Stunden, wo wir fragen, wo ist Gott? Ich spüre so wenig von ihm. Es ist dabei wichtig, dass wir als Kind Gottes unserem himmlischen Vater vollkommen vertrauen. Dass wir uns an seine Zusagen halten. Selbst dann, wenn wir gar nichts davon spüren. Was gibt einem Kind Halt? Sein eigenes Gefühl? Oder die Zuversicht, dass sein Vater und seine Mutter wirklich bei ihm ist und es tragen und beschützen? So ist es auch mit dem Glauben. Es geht hier nicht um unser Gefühl. Es geht darum, dass das wahr ist, was Gott gesagt hat und dass er bei uns ist. Dass wir seine Kinder sind und er unser himmlischer Vater. Und genau an diesem Punkt, liebe Gemeinde, beginnt der Teufel immer wieder anzusetzen, nämlich das Vertrauen zwischen Kind und Vater zu stören. Er will, dass du anfängst, diese Zusagen Gottes für dich in dein Leben, dass du anfängst, dies alles zu hinterfragen, zu bezweifeln, zu kritisieren. Das ist so wie im Paradies damals, als Gott die Menschen eingeladen hatte, in seiner großen Großzügigkeit und Barmherzigkeit, dass er die Menschen eingeladen hatte, von allen Bäumen im Paradiesgarten zu essen, bis auf einen einzigen. Und was macht die Schlange aus dieser wunderbaren Einladung Gottes? Sie formuliert das Ganze um in eine Verbotsfrage. Und hier nimmt die Verführung schon ihren Lauf, bevor Adam und Eva irgendwas gesagt haben. Die Schlange sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen in diesem Garten. Der Teufel ist ein Meister im Hinterfragen bis zum heutigen Tage. Ist das wirklich so gemeint, liebes Kind Gottes? Kann man das heute noch so sehen, wie es damals in der Schrift geschrieben steht? Ist heute nicht eine ganz andere Situation? Ist das wirklich so schlimm, wenn du dieses oder jenes doch tust? Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass Gott dich verlassen hat? Solche hinterlistigen Fragen muten dem Menschen zu, dass er über Gott und sein Wort urteilen soll. Urteil, statt diesem Wort zu vertrauen und zu gehorchen. Und eines ist klipp und klar, wenn ein Mensch sich auf dieses Fragen und Urteilen einlässt, wenn ein Mensch anfängt, mit dem Versucher zu diskutieren, dann hat er bereits verloren. Das Einzige hilft, wenn wir solche Versuchungen erleben, dass wir so machen wie Jesus selbst in der Wüste und sagen, weg mit dir, Satan. Lasst euch nicht ein auf diese Fragestellungen. Kann das wirklich wahr sein? Soll Gott es wirklich so ernst gemeint haben? Hört auf mit diesem Diskutieren. Horcht auf Gottes Wort, vertraut ihm und geht den Weg mit eurem himmlischen Vater. Und so halten wir also fest, Gott begegnet dir mit seiner Gnade. Er hat dir seinen Namen offenbart, deshalb darfst du zu ihm sagen, aber lieber Vater, das ist die Anrede, die wir Christen gegenüber Gott pflegen sollten. Wir dürfen sagen, aber. Drittens, sein Rettungshandeln am Kreuz, es gilt auch dir. Und in deiner Taufe, da hat er dich hineingenommen in sein Heil. Da hat er dir alle seine Verheißungen persönlich zugesagt. Und nun kommt, fünften und letztens, sein Auftrag auch an dich. Nochmal, sein Auftrag, Gottes Auftrag, folgt immer auf seine Gnadenwahl. Zuerst gibt Gott und dann fordert Gott. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht. Erinnert ihr euch nochmal, Mose, wir wollen gehen. Jesus hat uns aufgefordert zu gehen. Und auch hier heißt es, er hat uns bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinen Namen erst euch gebe. Wir sind also nicht nur Kinder Gottes für uns selbst, sondern wir sind hier hineingenommen in den wunderbaren Auftrag Gottes, sein herrliches Reich mit aufzubauen. Und wie geht das? Wie können wir Gottes Reich aufbauen? Indem wir zunächst als Gemeinschaft der Heiligen miteinander leben. Wir gehören zusammen als Gemeinde Gottes. Wir sind der Leib Christi. Zweitens, indem wir miteinander kräftig Gottesdienst feiern und Gott loben und uns von ihm dienen lassen und ihm die Ehre geben. Und nun drittens, dass wir den Auftrag Jesu, den Missionsauftrag in dieser Welt umsetzen. Und für diesen Auftrag, da kann und will Gott jedes Gotteskind gebrauchen und einsetzen. Das ist nicht etwa etwas für Spezialisten oder für Pfarrer oder für die, die Theologie studiert haben. Das gilt für jedes Kind Gottes. Also die Frage, was ist deine Berufung in deinem Leben? Hast du für Gottes Reden ein hörendes Herz? Suchst du den Willen Gottes in deinem Leben mit aufrichtigem Herzen, indem du die Bibel liest, studierst, indem du mit deinem himmlischen Vater darüber sprichst? Du bist berufen. Und es gibt ganz unterschiedliche Berufungen. Es gibt zum einen ganz normale Berufungen für ein Gotteskind, Berufungen in die Ehe, in die Familie, in den Beruf hinein. Aber gerade bei diesen normalen Dingen ist es auch ganz wichtig, Gottes Wort zu hören und auf seine Führung zu vertrauen, in der Hingabe an seinen Willen zu leben und es eben nicht so zu tun wie die Kinder dieser Welt, die das Gottesreich nicht ererben werden. Paulus sagt im Römerbrief ganz klar, wir sollen nicht so handeln wie die Kinder dieser Welt. Und das fängt eben zunächst an bei Ehefamilie und in unserem Beruf. Ganz gewichtige Dinge in jedem Menschenleben und ganz besonders wichtig für uns als Kinder Gottes. Die Ehe ist eine Stiftung Gottes. Lest einmal nach im Schöpfungsbericht. Und eine Ehe, die gelingt nur und die schenkt einem Menschen nur dann Erfüllung und Frieden, wenn sie mit Gott angegangen, also begonnen wird, und wenn sie mit ihm gelebt wird. Wie wichtig ist es, das sage ich insbesondere auch euch Jüngeren, wie wichtig ist es, wenn es darum geht, den richtigen Partner fürs Leben zu finden, auf Gott zu hören. Ich kann das leider jetzt nicht genauer ausführen in dieser Predigt, aber ich habe hinten euch eine Zeitschrift mitgebracht, Ausblick und Aufbruch. Da ist in zwei knappen Seiten genau das beschrieben, auf was muss ich achten, den richtigen Partner zu finden und wie gelingt meine Ehe. Nehmt die Zeitschrift mit, lest zu Hause einmal nach. Und ganz ähnlich ist es auch mit unserem Beruf. Der Beruf, wenn wir einen Beruf haben als Christen, das ist doch nicht einfach ein Job, um möglichst schnell oder einfach Geld zu verdienen. Nein, sondern alles, was wir machen als Kinder Gottes, alles, wo wir hingestellt sind, in Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, wo auch immer, auch im Rentenalter, wir haben immer von Gott einen Auftrag. Wir sind nie auftragslos in dieser Welt. Und auch wenn uns das manchmal schwerfällt und uns Mühe macht und gar nicht unseren Wünschen entspricht, wir sind als Kinder Gottes immer im Namen des Herrn unterwegs. Und deshalb geben wir in unserem Beruf unser Bestes für Gott und für die Menschen, weil wir Zeugen unseres Herrn sind. Zu diesen normalen Berufungen gehören eben auch die vielen Berufungen in der Gemeinde, dass wir als Kinder Gottes in der Gemeinde dienen, einen Auftrag haben. Gemeinde ist kein Verein. Beim Verein, da gibt es passive Mitglieder. Das gibt es in der Gemeinde Jesu nicht. Jeder von euch, ob klein, ob groß, egal was und wer er ist, hat einen Auftrag in der Gemeinde. Mach deine Ohren auf, höre auf Gott und du wirst deinen Auftrag erkennen. Neben diesen normalen Berufungen gibt es nun aber auch ganz außergewöhnliche Berufungen Gottes, etwa in eine komplett andere Aufgabe oder eine andere Region dieser Welt hinein, in einen anderen Beruf hinein, so wie damals Mose eine komplett außergewöhnliche Berufung erlebt hat. Und wenn Gott so ruft, dann kommt es auch nicht auf deine Gaben und Fähigkeiten an, sondern allein darauf, ob du bereit bist, auf diesen Ruf Gottes zu hören. Und so wie Mose gesagt hat, auch zu antworten, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Das sind manchmal ganz direkte Eingriffe Gottes in ein Menschenleben. Mose oder auch Martin Luther könnte man hier nennen. Und manchmal ziehen sich solche Entscheidungen aber auch über ganz lange Zeiträume hinweg. Und wenn ein Mensch auf einmal spürt, Gott ist bei mir am Zielen, Gott ruft mich in irgendwas hinein, dann sind wir Menschen oft am Kämpfen. Ist es wirklich Gottes Stimme, die mich ruft? Oder ist es vielleicht nicht ein anderer, der an mir zieht und mich ruft? Oder sind es vielleicht nicht nur meine eigenen Vorstellungen und Wünsche, die jetzt Oberwasser gewinnen? Wir sind da manchmal am Ringen. Ist es Gottes Ruf oder ist es etwas anderes? Und hier ist es wieder ganz wichtig, dass wir uns daran halten, ans Bibellesen, dass wir im Wort Gottes leben, dass wir im Gebetsleben mit unserem Herrn zusammen sind und dass wir auch Austausch untereinander pflegen in der Seelsorge. Wenn wir solches Rufen hören und Unsicherheit haben, woher dieser Ruf kommt, sucht euch einen Seelsorger, einen lieben Mitchristen, dem ihr vertraut, mit dem ihr beten könnt, mit dem ihr gemeinsam auf Gott hören könnt. Dieses Pfund hat uns Gott mitgegeben als Gemeinde. Und noch etwas ist dann wichtig, dass wir demütig sind, dass wir geduldig sind und dass wir besonnen bleiben. Keiner der Menschen, die von Gott in besondere Dinge gerufen wurden, sind mit einem großen Hellau losgezogen. Endlich ist es soweit. Sondern die sind alle erst einmal in sich zusammengesackt. Die sind erschrocken vor dem, was sie gehört haben, wo sie hingestellt werden sollen. Ich doch nicht, Herr. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll, sagte Mose. Und Luther haben die Knie geschlottert, als er mit Blitz und Donner gerufen wurde. Gott greift manchmal ganz direkt ein in ein Menschenleben. Und manchmal hat Gott auch ganz andere Wege. Manchmal führt er auch mit ganz sanfter Hand Stück für Stück uns in einen besonderen, außergewöhnlichen Auftrag hinein. Manchmal merken wir das zunächst überhaupt nicht, wie Gott bestimmte Türen öffnet, andere schließt. Und wir merken oft erst im Rückblick auf einen Lebensabschnitt, wie Gott mich an einen besonderen Ort, einen besonderen Auftrag hingeführt hat. Dann wird einem auf einmal hinterher klar, warum dies und jenes damals so geschehen ist, obwohl ich das gar nicht wollte und gar nicht verstehen konnte. Im Rückblick erkennen wir oft, wie Gott uns geführt und getragen hat und alles wunderbar eingerichtet hat. Und wenn so Gott auf irgendeine Weise in deinem Leben wirkt, dann brauchst du niemals zu sagen, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, ich bin zu schwach, zu klein, ich bin nicht intelligent genug oder sonst irgendetwas. Dann dürfen wir es machen wie Paulus, der gesagt hat, die Gottesrede weitergegeben hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist den Schwachen mächtig, sagt Gott. Wahre Demut schaut also nicht auf die eigene menschliche Unfähigkeit, sondern schaut immer auf den Herrn und alle seine Möglichkeiten. Und da gibt es keine Grenzen. Und Gott hat manchmal lange Geduld mit uns. Und er weiß, dass wir manchmal schwere Wege gehen müssen, bis wir so weit sind, dass Gott uns wirklich dort einsetzen kann, wo er uns haben will. Dieser Mose, macht euch das klar, hat 40 Jahre in die Schule Gottes gehen müssen beim Schafehüten. 40 Jahre Demut üben, bis er so weit war, nach all dem, was vorher gelaufen ist, dass er wirklich als Mann Gottes handeln konnte und zu gebrauchen war. Deshalb betrachte dein ganzes Christenleben als eine Schulung Gottes. Es ist ja nicht so, dass wir mit unserem Kindergottesdienst alles erkannt hätten. Oder wenn wir konfirmiert sind, dass wir dann sagen, jetzt haben wir aber alles begriffen. Oder gar wenn einer Theologie studiert hat, dass er sagt, na, nun ist mir aber alles da und alles geregelt. Nein, es kommt bei jedem auch darauf an, dass wir uns täglich einüben, Kind Gottes zu sein. Dass wir täglich in der Gemeinde leben, in der Bibel lesen, im Gebet verbunden sind. Dass wir wachsen in die Berufung Gottes hinein. Wenn Gott ruft, dann spielt es keine Rolle, ob du 10, 20, 40 oder 80 Jahre alt bist. Er kennt Zeitpunkt und Art seines Rufens. Das kann eine große Berufung sein oder eine kleinere, eine normale oder eine außergewöhnliche. Und manchmal ändert Gott seine Rufe, seine Berufungen auch in einem Menschenleben. Also macht euch auf die Suche, macht euch hinein ins Hören. wohin und wozu Gott euch ruft. Und wenn Gott so ruft, dann handelt er auch mit uns. Stück für Stück lässt er seinen Plan dann geschehen, wenn wir uns voller Vertrauen auf ihn einlassen. Und das ist wirklich manchmal so, mir geht es manchmal selbst, wir begreifen dann zunächst gar nicht, was alles mit unserer Berufung anschließend geschieht. Ich glaube, das ist auch ein Schutz, den uns Gott gewährt. Wenn wir alles wüssten, was hinterher passiert, wo uns Gott hinruft, dann hätten wir vielleicht wahnsinnige Angst vor dem, was auf uns zukommt. Mose vor den Pharao zu gehen, welche Wege durch die Wüste. Ah, da hätte er doch vorher gesagt, das schaffe ich nie. Also manchmal bewahrt uns Gott auch mit Nichtwissen, vertraut aber Schritt für Schritt, Lebensschritt für Lebensschritt in eurem Leben, dass Gott es nicht nur gut meint, sondern gut macht mit euch, wenn ihr ihm vertraut. In dieser Abhängigkeit, da bleiben wir dann auch bewahrt vor falschen Wegen, vor falschen Aktivitäten und vor unfruchtbaren Werken. Also noch einmal, ihr seid Gerufene, Berufene, geliebte und befreite Kinder Gottes. Ihr seid es bereits. Wir sind als Gemeinde Jesu bereits das himmlische Jerusalem. Und das ist höchste Freude und Erfüllung für uns. Und weil das so ist, weil wir wissen, wo wir hingehören, wo wir unsere ewige Wohnstatt haben, deshalb können wir hier auf dieser Welt auch alle Leiden, alle Strapazen, alle Entbehrungen, alle Anfechtungen auf uns nehmen und wissen, dass Gott uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen, um unseren Auftrag auszuführen. Christus spricht dir zu, spricht uns zu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Wo stehst du heute vor deinem Gott? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.